Ja, es ist klasse hier zu sein. Es freut mich richtig, bei euch in Kirchheim zu sein. Wir leben ja im Grunde genommen seit über 20 Jahren auf Schlagdistanz. Ja, ich komme aus Kempten im Allgäu und bekomme eure Gemeinde auch mit von der Leiterschaft her seit den letzten 20 Jahren. Ihr ja uns in Kempten auch. Und es freut mich einfach, das ist was Besonderes. Ich möchte mich nicht vorstellen heute, weil ich habe Folgendes gedacht, wenn ihr einen Mann kennenlernen wollt und es soll kurz gehen, da müsst ihr einfach die Frau fragen. Ja. Und da Kirsten heute da ist, meine Frau, da denke ich mir, wenn ihr genaueres wissen wollt, fragt meine Frau. Genau. Ich kam vorhin auf ein ganz interessantes Bild als Einleitung für die Predigt heute. Stellt euch vor, also es ist nur ein Bild, ja, das hakt ein bisschen theologisch, das weiß ich. Stellt euch vor, Jesus im Himmel würde sagen, ich möchte mal unten die Erde besuchen. Und dann würde er sich in ein Flugzeug hineinbeamen und das Flugzeug würde hier in Stuttgart landen. Wo sonst würde der Herr hingehen, wenn nicht in Schwabenländle, oder? Wenn er die Erde besuchen möchte, ja. Dann würde er nach Stuttgart gehen, dann hier nach Kirchheim und würde sich einfach so das Umfeld anschauen, wie wir so leben. Er würde Fernsehen schauen. Er würde vielleicht sehen, dass wir nur die Silbermedaille gewonnen haben, ja, heute. Genau. Wer hat es von euch mitbekommen heute? Hat schon jemand gleich am Anfang heute, genau, das war heute schon ein spannender Vormittag hier für manche unter uns. Ja. Und Jesus würde auch ins Internet gehen, würde alles Mögliche mitkriegen, was so zurzeit in der westlichen Kultur, in unserem Umfeld momentan so ist. Und dann würde Jesus kurz vor 11 hierher kommen, heute, sich hier hinstellen und sagen, ich glaube, es gibt etwas, was für euch wichtig ist. Und ich hoffe, jetzt muss ich das Ganze ein bisschen weiter nach unten gehen, ich hoffe, dass ich euch etwas mitbringe, von dem ich ein bisschen empfinde, dass der Geist Gottes das unseren Gemeinden in unserer Kultur zur Zeit sagt. Versteht ihr, was ich meine? Also, dass es etwas ist von einer gewissen Grundrelevanz aufgrund dessen, was zurzeit bei uns in unserem Umfeld kulturell, in dem, wo wir leben, passiert. Es ist ja so, Kultur, es gibt über 100 Definitionen, gibt so einen Professor, der hat ein Buch geschrieben über Kultur, hat über 100 Definitionen von Kultur gesetzt und erforscht, hat gesagt, er möchte nicht noch die 101. geben. Das ist relativ komplex. Was ist eigentlich Kultur? Jemand sagt, er hat ein ganz gutes Beispiel gebracht. Du bist ein Stück weit als Mensch, auch als Christ, wie in ein Aquarium hineingesetzt und das Wasser um dich herum, das ist die Kultur. Das bedeutet, das prägt dich ziemlich stark. Man könnte nicht sagen, die Kultur und was so zurzeit gesellschaftlich passiert, das prägt uns nicht. Das prägt uns sehr stark. Wir merken die starke Prägung, in der wir drin sind, sehr stark, wenn wir in andere Kulturen gehen, wo andere Prägungen sind. Da merkt man erst, wie stark wir selber hier bei uns geprägt sind. In diesem Bereich möchte ich uns ein Bibelwort weitergeben und ein paar Punkte hineinbringen, von denen ich glaube, dass sie für uns in unserer heutigen Zeit, was der Geist Gottes uns heute sagt, eine hohe Bedeutung hat. Wenn ihr die Zeit nehmt von 1910 bis 1950, das sind 40 Jahre, wir wissen alle, in diesen 40 Jahren lagen dramatische Ereignisse hier in Deutschland, in Europa. Wir hatten in dieser Zeit zum Beispiel hier in unserem Kulturfeld von 1910 bis 1950 zwei Weltkriege. Das ist hochdramatisch mit all dem, was da passiert ist, also Katastrophe. Und doch ist es so, dass die Kultur dessen, was man unter Mann, unter Frau, unter Ehe, unter Gesellschaft, unter Identität eines Volkes, unter Identität von Europa, unter Identität eines Menschen von 1910 bis 1950 sich weniger verändert hat, als in den letzten 40 Jahren, in denen du hier lebst, ohne Krieg. In den letzten 20 Jahren hat sich bei uns in der westlichen Kultur enormes verändert. Wir leben mitten in einer Kulturrevolution, vom höchsten Ausmaß, ohne dass Krieg ist. Preis den Herrn, bin ich sehr froh drum. Ja. Aber die Dinge unseres Lebens verändern sich enorm. Und deswegen komme ich auf diesen Bibeltext, von dem ich euch bitte, dass er eingeblendet wird. Den möchte ich euch lesen und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Ich möchte ihn so lesen, wie ihr ihn hier habt. Aus Epheser 5, Vers 14. Da spricht Paulus an Christen in Ephesus, und es ist ein Rundschreiben an die Gemeinde in Kleinasien: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Ich finde es ganz merkwürdig, ich war viele Jahre Pastor schon, ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ähnlich, und habe immer solche Bibeltexte so unbewusst, wach auf, der du schläfst, und Toter und so, da dachte ich so unbewusst in erster Linie an Nichtchristen, ja, an Menschen, die Gott gar nicht kennen. Aber Paulus meint das hier ganz anders. Paulus spricht hier und sagt, es ist sehr gut möglich, dass du als Christ, dass ich als Christ, dass du wirklich schläfst. Und das Dumme ist, wenn man schläft, dass man es gar nicht merkt. Ja? Ich reise ja viel in der Gegend rum und es ist eigentlich ganz lustig, wenn man morgens so aufwacht und im Bett ist, da muss man sich immer erstmal, dann dämmert man ja noch so vor sich hin und dann muss man erstmal so überlegen, wo bin ich denn gerade? Oder manchmal muss ich vorher noch überlegen, was ist denn hier, wer bin ich? Ah, du bist der Stefan Vatter, genau. Du bist verheiratet und du hast zwei Töchter, damit ist alles Wichtige erstmal gesagt. Und du kennst Gott, woher komme ich, wohin gehe ich? Kennt ihr das? Man muss erstmal so wie so ein Computer hochbooten und erstmal so ein bisschen schauen, wo bin ich überhaupt? Und manchmal denke ich, ich liege zu Hause im Bett und tue das gar nicht und will dann aufstehen und plötzlich ist da so eine Wand, ja. Und dann merkt man, irgendwo bist du gerade in einem ganz anderen Zimmer oder Räumlichkeit. Also das ist das Bild hier. Wenn wir schlafen, dann bekommen wir, oder dämmern so, dann bekommen wir die Dinge oft gar nicht so genau mit. Und Paulus sagt hier, es gibt nicht nur den Zustand des Dämmerns, sondern es gibt sogar noch den Zustand, dass du wie tot bist. Als Christ, das kann uns wirklich passieren. Ich merke das dann, wenn Gott mich berührt und etwas in mir aufweckt, dann merke ich erst als Stefan Vatter, dass ich vorher eigentlich geschlafen habe. Versteht ihr, was ich meine? Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ich denke vorher, das ist so ganz normal. Und plötzlich erweckt Gott etwas in dir und du merkst, hey, ich habe ja geschlafen, ich habe das gar nicht wahrgenommen, ich habe das gar nicht erkannt und gesehen. Und plötzlich bist du erleuchtet, wie es hier heißt. Es ist plötzlich in dir wach. Und das brauchen wir, dass wir vom Geist Gottes, ich wollte schon sagen, wach geküsst werden, ja, wach sind in dem, was hier ist. Also ein Toter, der hat so ein paar Grundeigenschaften, die so ein Toter hat. Ein Toter redet in der Regel sehr wenig, ja, der liegt da so da und der redet schlecht oder der redet nicht mehr, ja. Der hat auch keinen Hunger mehr, der isst auch nichts mehr und er bewegt auch nichts, ja, in der Regel zumindest, ja. Also ein Toter, wenn man das überträgt, was Paulus hier aufgreift, er nimmt keine Nahrung mehr zu sich, im Sinne von das, was ihn geistlich inspiriert. Es geht ja hier um geistlich tot sein, es geht ja nicht um körperlich, physisch tot sein. Oder sein Herz schlägt nicht mehr für das, was die Sache des Evangeliums ist. Wisst ihr, ich kenne das von meinem Leben recht gut. Du kannst auch Pastor sein und viel für den Herrn unterwegs sein, aber ob du dein Herz schlägt, du Freude hast an dem Herrn, deinem Gott, deinem Glauben, an dem Miteinander hier, am Leben. Das ist ein ganz anderes Thema. Das muss nicht so sein. Und ich kenne das von mir, das kannst du von außen nach außen was vorgeben, leben, was gar nicht lebt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, also ich kenne das schon. Das heißt also eigentlich, du isst gar nicht mehr, dein Herz schlägt nicht mehr und du sprichst auch nicht mehr in Freiheit und Freude über das, wer Gott für dich ist. Bei deinen Verwandten, Bekannten, Arbeitskollegen, das sprudelt nicht raus, das ist hier gemeint. Und jetzt sagt Paulus hier was sehr, sehr Interessantes. Er sagt also, wach auf, der du schläfst. Und dann geht es los und sagt er, so achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr den Kairos auskauft, denn die Tage sind böse. Das ist der ganze Vers, den ich heute bringen will, mehr nicht. Er stellt zwei hochinteressante Dinge gegenüber. Er sagt, wir haben die Wahl in dem, was wir machen. Wir sollen akribisch, heißt es hier sogar, seht, achtet, schaut, dass ihr akribisch seid, heißt das Griechische wörtlich, in dem zu unterscheiden, wo ist die Ebene, wo wir etwas Unweises tun und wo ist es, wo wir weise sind? Und beide Begriffe möchte ich uns kurz noch skizzieren. Es gibt ein Fachwort, wenn die Bibel von Unweise, gibt es einen speziellen im deutschen Gebrauch, und Terminus technicus würde man sagen, ein Fachwort dafür aus der Bibel. Die Bibel nennt es töricht, töricht. Unweise sein bedeutet töricht sein. Töricht sein ist mehr als dumm sein. Der Dumme hat etwas nicht verstanden. Also dumm ist vielleicht von mir aus -5. Der Törichte ist -10, das ist eine andere Ebene, da komme ich noch drauf. Töricht ist mehr als dumm, ja, es geht noch weiter runter. Das ist noch schlimmer. Und deswegen heißt es zum Beispiel im Psalm 53, Vers 2, der Törichte spricht, weiß jemand, was da heißt? Es gibt keinen Gott. Das ist nicht nur dumm, das ist mehr als das. Denn das, die Dramatik darin besteht, der Törichte sagt, es gibt keinen Gott. Gott sagt, an den Wundern der Schöpfung könntet ihr doch erkennen, Römerbrief, dass es mich gibt. An dem inneren Zeugnis dessen, ist übrigens, wenn ich sagen will, Charles Darwin, ich habe gerade Charles Darwin seine Sachen gelesen, Charles Darwin sagt, ich war in meinem ganzen Leben nicht einmal Atheist, habe ich nicht gewusst, war ihn selber gelesen. Und dann sagt er, ich glaube, ist das schon naturalistisch geprägt, ohne Frage, ja, aber er sagt dann, also wenn ich die Natur, er sagt nicht Schöpfung, wenn ich die Natur sehe, wir müssen sagen, das kann kein Zufall sein. Selbst sagt Charles Darwin, finde ich ja hochinteressant. Also und der Herr sagt, du kannst in der Schöpfung erkennen, oder Immanuel Kant sagt einmal, das innere Gewissen, in der Kritik der praktischen Vernunft sagt er das, das zeigt mir die Moral, das was Gott hineingelegt hat in mir, dass ich weiß, was gut und böse ist. Der Mensch weiß, wenn er einen anderen umbringt, es eben kein Tier ist, sondern er weiß, da stimmt was nicht. Das hat jemand in dich hineingelegt. Also Gott sagt, an diesen Punkten könntet ihr erkennen, dass es mich gibt. Aber wenn du töricht bist, übergehst du das. Und du erklärst sogar andere Systeme und du machst bewusst Dinge, um zu sagen, dass du das rausnimmst. Und du willst im Grunde genommen die Realität dessen, wie sie ist, leugnen. Bewusst rausnehmen. Bewusst realitätsfremd sein. Und deswegen heißt das, der Törichte spricht, es gibt keinen Gott. Und stell dir vor, der Vorhang geht einmal auf, jetzt ist ja Billy Graham gestorben, ihr habt das ja mitbekommen wahrscheinlich, gell? Ich weiß nicht, ob ihr die Aussage kennt von Billy Graham, was er gesagt hat zu seinem Tod, da sagt er, wenn ihr eines Tages lesen werdet, Billy Graham ist gestorben, ist tot, glaubt kein Wort. Ja? Das ist doch super, oder? Er sagt, ich bin nicht tot, ich bin jetzt lebendiger als je zuvor, ja? In der Ewigkeit, da ist er jetzt. Und stell dir vor, was das bedeutet, keiner von uns weiß, wie lange du lebst, heute wollte ich schon sagen lebst, ob du heute überlebst, weiß kein Mensch von uns. Keiner kann Garantie geben. Und stell dir vor, du stirbst und plötzlich wird der Vorhang dieser Ebene in eine andere Ebene genommen. Also das heißt, du bist plötzlich in der Ewigkeit vor Gott und du nimmst Gott wahr und du siehst Gott und du hast vielleicht vorher geglaubt, es gibt gar keinen Gott. Das heißt, die Realität holt dich ein und du bist geschockt darüber, was hier passiert. Vom Törichten heißt er, er baut sein Haus auf Sand. Der Dumme würde sein Haus auf Sand bauen und er hat nicht gecheckt, dass es Sand ist. Das ist der Dumme. Der Törichte analysiert den Grund, vielleicht durch intellektuelle Reflexion, alles Mögliche, aber er kommt durch Fälschung, wie die er sich vielleicht selber einredet, zu dem Ergebnis, wird schon passen, wird schon passieren, wird schon funktionieren. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo das Törichte, falsche Annahmen, bewusst falsche Annahmen, unglaublich um sich greifen. Meine Lieben, wenn man mit Kindern, Kindergarten, Kleinkinder, ich habe selber zwei Kinder, gut, mittlerweile sind die groß, aber wenn ich überlege, wenn ich diese Hefte sehe, was die dann an ihnen gesagt wird, ja komm du mal als Junge, als mit Mädchenkleidung, als Mädchen mit Jungkleidung, was wir hier als Erwachsene machen mit jungen Menschen, das ist wirklich schadhaft. Das ist eigentlich kriminell. Was wir machen hier, das kannst du nicht bringen. Mit kleinen Kindern, die sich damit null beschäftigen, kommen wir mit unserer merkwürdigen Ebene hier. Das ist töricht. Also ich glaube, ich brauche es nicht weiter ausführen. Wir leben wirklich in einer Zeit, wo das Törichte enorm ist. Der Kornbauer heißt es, der sagte, boah, ich habe alle Schäfchen im Trockenen, mir geht's super und so. Und Gott sagt, hey, heute werde ich noch deine Seele nehmen. Das erinnert mich an, was Derek Prince mal erzählt hat, einen Multimillionär aus England. Der hat gesagt, hey, ich bin so reich, ich werde mir einen ganz schönen Insel, britische Insel, werde ich mir eine Villa bauen, einer ganz sicheren Stelle. Und wenn hier irgendwo mal in Europa der Dampf losgeht, dann reise ich da runter und dann bin ich da unten im Sicheren. Und dann hat er sich eine Villa gebaut. Und wisst ihr, wo die Villa war? Auf der Falklandinsel. Ist echt passiert. Da hat er da seine Villa gehabt und dann gab es Krieg da unten. Manche von euch wissen ja, vor 20 Jahren oder wann es war. Und die Briten sind runter und haben da unten auch rumbombardiert und so. Und da gab es ja ein paar Gefechte, Auseinandersetzungen. Ist ja glücklich dann verhältnismäßig glimpflich abgelaufen. Aber ein paar Häuser wurden zerstört und seins war dabei. Ja. Also das ist eben das, wo man auch richtig sagen muss, Gott demonstriert uns auch manchmal diese Dinge des Törichten. Jetzt sagt der Herr aber, seid nicht töricht, in diesem Bereich der Torheit zuzustimmen, oft im Namen von Toleranz, sei doch ein bisschen tolerant. Also es würde bedeuten, ich reiße hier langsam hier die Säulen ab, hier die, das ist ja hier auch mit statisch gebaut, hier diese Säule und so, da gibt es ein paar Säulen, die sind tragend und ich reiße die raus und dann sagst du, das geht aber nicht, dann sage ich zu dir, sei doch nicht so intolerant, sei nicht so intolerant, entspann dich ein bisschen, hey, sei liebevoll, sagt man bei uns Christen, liebevoll. Liebe ist dann so die Abkürzung von absoluter Nebulosität. Ja. Liebe ohne Wahrheit ist ein Krampf, es ist ein Schmarrn, das gibt es gar nicht. Du hast nur Liebe mit Wahrheit im Wort Gottes, das gehört beides zusammen. Also die Statik gehört dazu. Stell dir vor, wir würden dieses Gebäude nur auf Liebe bauen. Ich wollte nicht gern drin sein, wenn jemand gesagt hätte, das haben wir nur mit so einer Liebe gebaut. Selbst die Pastoren könnten dazu neigen, dass sagt, oh, das ist ja nett von dir, aber ich würde mir wünschen, dass vielleicht ein Statiker auch nochmal ein bisschen reingeschaut hat. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Also Gesellschaft gründet sich auf Stabilität. Und da müssen wir aufpassen. Jetzt kommt es, was weise ist. Was weise ist. Also weise ist im Unterschied zum Törichten, ist das, was wirklich jetzt zum Zeitpunkt an dieser Stelle jetzt das Wort ist, was du brauchst, die Erkenntnis ist, der Punkt ist. Wir brauchen keine Daten und Informationen. Ja? Ich habe ein Buch über den apostolischen Dienst geschrieben, wenn du googelst und gibst Apostel ein, da hast du Millionen von Treffer, Millionen. Von Treffer heißt von irgendwelchen Verweisen, wo mal der Begriff Apostel kommt. Und dann steht noch die Zeit, wie lange der Google gebraucht hat, das alles zu finden. Da bin ich ganz geschockt. Ich glaube, im amerikanischen Apostel, wenn ich den Google, hat er 0,6 Sekunden gebraucht für fast 50 Millionen Verweise. Wenn ich jetzt die 50 Millionen Dinger durchgehe, dann gehe ich datensichtig über einen Apostel, dann bin ich vorher verrückt oder danach bin ich verrückt. Ja. Dann weiß ich genauso viel wie vorher, weil etwas Entscheidendes fehlt. Ich brauche eine Erkenntnis, eine Weisheit, wie sortiere ich das Zeug jetzt? Was ist jetzt wirklich dran? Stell dir vor, du bist in einem Güterbahnhof, da sind 50 Gleise nebeneinander und du möchtest einfach durchfahren mit dem Zug. Und du musst nur zwei Weichen stellen, in der Regel ist es nicht mehr, und dann zwei Weichen gestellt und du fährst durch. Weisheit ist zu erkennen, wo die Weichen sind. Ja? Oder bringt mir das nicht, es gibt so und so viele Weichen, ich mache eine Doktorarbeit über die Weichen und ich reflektiere die Weichen und ich habe Fachmänner über die Weichen. Nein, ich brauche Leute, die Weisheit haben, mir zu sagen, was sind die Weichen, die ich stellen muss. Das ist übrigens ganz interessant, diese Weisheit kommt oft von Menschen, die keine 5 Doktorgrade haben, sondern die einfach Gott etwas geschenkt hat, Weisheit im Herzen. Das richtige Wort jetzt zu diesem Moment, Weisheit ist in unserer Zeit elementar wichtig. Für dich als Christ zum Leben, in deiner Kindererziehung, in unserer Politik und so weiter. Und der Herr sagt, die Weisheit kommt von der Furcht des Herrn. Das heißt vom Respekt, von der Anerkennung, von der Achtung, von der Wertschätzung. Das heißt von dem Erkennen, hey, was ist töricht? Das anerkenne ich, dass das töricht ist und ich möchte es ergreifen, was weise ist. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand, Sprüche 9, Vers 10. Ich liebe das Wort. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Für Regierung, das ist ein Wort, das ich als an politische Leute so indirekt und direkt weitergebe, weil das fantastisch ist. Wer gerecht herrscht unter den Menschen, wer herrscht in der Furcht Gottes, der ist wie ein Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht am Morgen, ohne Wolken. Wir leben in ziemlich viel Wolken in unserer Zeit, auch im politischen Bereich, nicht nur in Deutschland, in Europa, weltweit, viele Wolken. Hier ist etwas, was Wolken sichtet in diesem Bereich. Die Hauptsumme aller Lehre, sagt Prediger 12,13, fürchtet Gott und haltet seine Gebote. Deswegen sagt er hier, erwähle die Furcht des Herrn, Sprüche 1, Vers 29. Also der eine Bereich ist, dass der Herr sagt, wir leben in einer Zeit, wo das Törichte uns vereinnahmen will, kulturell, wie die Temperatur im Wasser eines Fischs. Und auf der anderen Seite kannst du die Weisheit ergreifen. Und jetzt kommt dieser interessante Zusammenhang. Wie ergreife ich die Weisheit Gottes in meinem normalen Leben? Da heißt es hier jetzt, indem ihr die Zeit auskauft. Indem ihr die Zeit auskauft. Leider steht hier Zeit. Ist zum Teil auch richtig. Wenn hier Chronos stehen würde, Chronometer, die Stunde, die Zeit, die Sekunde, ja, die so unerbitterlich sein kann, wie heute in der ersten Zeit, wo 0,6 Sekunden, wenn die Zeit anders gelaufen wäre, dann wären wir jetzt Olympiasieger, ja, aber es war halt anders jetzt. Ja. Also versteht, die Zeit kann manchmal so, die läuft die Sekunde und die Minute und die Stunde ab. Wenn hier diese Zeit gemeint wird im Sinne von Chronos, es wäre eine Katastrophe, das würde nämlich bedeuten, das könntest fast sagen, es wäre der Mills fällt mir das nicht ein. Wie heißt ein Mensch auf Lateinisch? Homunculus? Sapiens, ja. Das ist auch lustig übrigens. Der Mensch nennt sich selber Sapiens, Sapiens, gell? Der Weise, okay. Sich selber so genannt. Okay. Ist auch nur lustig, ja. Muss man mit Humor nehmen. Das komme ich drauf, Entschuldigung. Egal. Dass das hier von der Weisheit, wo Gott sagt, ihr könnt diese Weisheit ergreifen und erleben, erfahren, indem ihr etwas ganz Besonderes auskauft, nämlich heilige Momente. Nicht Momente, die 24 Stunden, 24/7, das heißt, wir würden in einer absoluten Hektik verfallen, kauf die Sekunde, die Stunde aus, du weißt nicht mehr, wie lange du lebst, hol noch alles raus aus dieser Welt. Das ist hier nicht gemeint, sondern gemeint ist hier, es gibt, und jetzt steht ein fantastischer Begriff hier im Griechischen, es gibt ein Kairos. Und Kairos bedeutet auch Zeit, aber Kairos bedeutet die von Gott in die Zeit gelegte besondere Moment, der heilige Moment, die gottgegebene Zeit, die gottgegebene Gelegenheit. Deswegen heißt es, als die Zeit, der Kairos, erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Es heißt, zum Kairos betet alle Zeit. Das heißt, wird manchmal übersetzt, betet alle Zeit. Aber alle Zeit steht hier Kairos. Also wenn der Kairos, der heilige Moment, der besondere Moment da ist in deinem Leben, das ist der Moment, wo du Gott in einer ganz besonderen Weise erkennen kannst, wo Weisheit sich in deinem Leben bildet, wo auch Abenteuerliches hervorkommt, weil du jetzt Gott erleben kannst in einer ganz besonderen Dimension. Ich möchte jetzt einige Dinge zum Kairos sagen, weil dieser Kairos ereignet sich in jedem von uns. In der Regel, in jeder Woche hast du mehrere Momente, wo besondere Momente sind, wo sich ein Kairos ereignet und die Frage ist, wie reagieren wir drauf? Das ist deswegen so großartig, weil du brauchst kein Sondertreffen, kein Sondermeeting. In deinen Rucksack kommt nicht additiv noch etwas dazu. Du musst nicht noch etwas machen, weil der Kairos sich so oder so, ganz normal, ohne dass du weißt, wo es kommt, sich ereignet. Es ereignet sich. Das ist eine mega, du hast mich gefragt, mach was Apostolisches, Strategisches. Das ist apostolisch-strategisch. Wisst ihr, wir können nicht Gemeinde der Zukunft leben, wenn wir immer mehr uns aufladen. Wir brauchen Befreiung, das heißt, Zeug muss aus dem Rucksack raus. Diese ganzen Schlüssel, die wir bei uns haben, mit den 7 Dingen, die wir hier machen sollen, 8 Dinge hier, kennt ihr das noch, die Lehren, die 7 Schlüssel für das und für das und für das. Da hast du so einen Schlüsselbund, du wirst ja ganz verrückt im Christlichen. Und letztlich landest du dann in einer Hektik und dann kommen Nicht-Christen betrachten uns und sagen, also die Hektik brauche ich jetzt nicht auch noch, die habe ich schon so oder so. Das heißt, das Filetstück dessen, was wir haben, das Sein vor Gott, das Erleben mit Gott, das Leben mit ihm, diese heiligen Momente, das ist das, was interessant ist. Meine Tochter, als sie klein war, so eine der Töchter, die sagte, ich habe gesagt, du, Sarah heißt sie, Sarah, um so und so viel Uhr kommt der Papa runter. Für mich war das nur Chronos. Ich dachte, ja komm, ob ich da jetzt eine Viertelstunde früher oder später komme, also vielmehr später oder eine halbe Stunde, das ist für sie nicht wichtig. Für sie war das Kairos, ein ganz wichtiger Moment. Dann komme ich runter, die hat mir echt die Leviten gelesen, sage ich euch. Dann komme ich runter und sage, ja Sarah, jetzt habe ich Zeit. Sagt sie Folgendes zu mir, Papa, wenn ich das nicht wert bin, dass du rechtzeitig kommst, du das gar nicht möchtest, dann brauchst du gar nicht kommen. Boah, hat mich das getroffen, hey, das hat mich geflasht, wie man so sagt, ja. Das hat mich echt gerüttelt, habe ich gemerkt, hey, das ist eine heilige Zeit, versteht ihr? Es gibt manchmal Dinge, das ist plötzlich keine normale Zeit, das ist eine heilige Zeit. Ich schaue einen Spielfilm an und höre ein tolles Kompliment da so, wo der eine dem anderen, der anderen macht, so Love-Story-Sache da, und denke ich, hey, das möchte ich meiner Frau platzieren, das ist ein super Kompliment, so, ja. Aber das muss zu einem richtigen Zeitpunkt kommen, ja, zum Kairos, ja, nicht einfach so und so, sondern wenn die Tür offen ist. Der Wirtschaft sagen sie, die strategischen Fenster im Kairos, Managementliteratur, strategische Fenster im Kairos, sie greifen genau das auf. Die wissen übrigens, Wiedervereinigung war es auch so, das war ein Moment, wo die Tür aufging, wo jetzt ein Kairos da war, diese Gelegenheit da war, der Kohl hat es gecheckt, ein anderer, dann haben sie den ergriffen und es ist ganz klar, sagen auch viele Spitzenpolitiker, die Tür wäre wieder zugegangen, dann wären wir heute nicht wiedervereinigt. Ja? Also das heißt, es gibt diese Momente auch im wirtschaftlichen Bereich, wann investieren wir, wann ist was dran, die sprechen auch von diesen strategischen Fenstern, die gibt es auch in der Ehe. Und dann laufe ich mit meiner Frau mal einen Spaziergang, ich hoffe, ich darf das erzählen. Und dann kommen wir, reden wir über irgendwas, nichts Wildes, nichts Weltbewegendes. Und dann denke ich, jetzt ist vielleicht diese Zeit, dieses Kompliment, was ich da woanders geklaut habe, rüberzubringen. Ja? Ja? Und dann läuft Kirsten so, meine Frau ist, muss ich wirklich sagen, ist jetzt nicht dicht an Tränen gebaut und so, der Herr hat sich schon die richtige Frau mir ausgesucht und so, ja, passt, also, ja, und dann sage ich meiner Frau das und dann merke ich richtig, darf ich doch sagen, dann hat sie Tränen in den Augen, das passiert nicht so häufig und dann ist sie berührt, dann denke ich, jawohl, das war Kairos, ja, Kairos, ja, das war Kairos. Wir ziehen um, nicht wir ziehen um, meine Tochter zieht um, eine Tochter, und dann sagt sie, ich brauche noch eine Spülmaschine. Nee, oder Waschmaschine, eins, Waschmaschine, Spülmaschine. Ich brauche noch eine Spülmaschine, so wie das heute ist, dann googeln die ja parallel, man fährt da schon los. Ja, da ist noch da und dort habe ich bei eBay gesehen, da verkauft eine Lady das. Da fahren wir dann, okay, da fahren wir noch mit dran vorbei in der Nähe und so, und dann holen wir das. Und dann sind wir da, ich habe die Frau noch nie gesehen, die verkauft ihre Spülmaschine und ist eine ältere Dame. Und da erzählt sie kurz, wie sie so zwei Söhne hat, die sie großgezogen hat. Ihr Mann ist irgendwie schon viele Jahrzehnte weg und so, irgendwie woanders hingegangen. Ja. Und ich bin dann so montiere diese Spülmaschine ab mit so einem Schraubenschlüssel, mit Spinnengemeinschaft und in Spinnennetz und so. Also überhaupt keine heilige Atmosphäre, kein gottesdienstlicher Kontext, nicht jetzt ist der heilige Moment. Das ist ja übrigens ganz oft, dass Gott es uns bewusst im Gottesdienst nicht gibt. Bin ich überzeugt von. Ja, und zwar deswegen, weil er sagt, hey, ich möchte, dass du das im Alltäglichen entdeckst, weil das will ich sofort aktivieren, dass du Licht und Salz bist. Und da wirst du dich freuen dran. Und dann liege ich da so rum und plötzlich kommt mir dieser Impuls, die Frau habe ich noch nie gesehen davor und danach auch nicht mehr, kommt mir der Impuls, dass der Herr sagt, sag dieser Frau, das ist total kostbar, das gefällt mir, also von Gott her, Gottes Bild, es gefällt mir, dass sie sich so ihrer Kinder angenommen haben, sich dazugestellt haben. Eine bildfremden Frau, dann montiere ich das da ab und denke, das ist ja komisch und so. Dann sind aber die anderen beiden, also meine Frau und meine Tochter noch dabei, die haben das dann nicht mitbekommen, was ich da so dachte, das passt irgendwie nicht. Und dann sind wir unten schon am Auto, dachte ich, naja, okay, aber irgendwie habe ich gespürt, da ist was dran, und okay, passt vielleicht nicht auch. Und dann sagt sie plötzlich, ja, wollen Sie noch das und das, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Dann habe ich gesagt, ja, das nehmen wir auch noch mit. Und dann bin ich mit ihr dahin, da war ich mit ihr zu zweit. Und da habe ich ihr das gesagt. Ich kann euch sagen, das sind für mich die Momente, das ist pures Gold. Ihr schaut mich gerade auch sehr nett an. Das freut mich auch, also ihr versteht es nicht falsch. Aber wenn du einem Menschen was sagst, wo du merkst, das sind die Worte des Himmels in diesen Kairos hineingesprochen, in ein Herz, wo du merkst, da fällt etwas hinein, das ist von Gott. Das ist wie so Gold, hast du empfangen, Gold gibst du weiter und plötzlich nimmt ein Mensch Gold in die Hand und sagt, das habe ich noch nie gesehen, was ist das denn? Ja? Und da blüht plötzlich, da ist eine Wirksamkeit, weil Gott, du bist ja nur Werkzeug, du bist ja nur Postbote. Und dann geht es durch und dann ist plötzlich da was da, das war großartig. Dann setze ich mich ins Auto rein und denke, was war das denn jetzt? Ich saß in einem Taxi, ganz kurze Taxifahrt, 6-7 Minuten, ganz kurz. Ich setze mich in ein Taxi, der Taxifahrer erzählt sein Leben. Ich bin Muslim und meine Kinder sind nichts und das und so. Erzählt mir, ich wusste nach 3-4 Minuten von dem mehr als bei vielen Gemeindemitgliedern nach 20 Jahren. Ich wusste, es war der Wahnsinn, was der mir alles erzählt hat. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, Gott sieht es alles. Also Gott hat mir gesagt, sage ihm, dass ich ihn liebe, aber in einer normalen Sprache. Ja. Ich habe gesagt, Gott sieht es und Gott ist es wichtig. Und Jesus möchte sie berühren. Und dann habe ich bewusst Jesus reingebracht und so. Dann sagt er, ich bin aber Moslem. Und da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das war so ein Kairos-Flow. Dann sagte ich, ja, jeder von uns war mal irgendwas, bevor wir Christus kennengelernt haben. Ich bin auch nicht als Christ auf die Welt gekommen. Ja. Wir waren alle irgendwas. Und dann habe ich gesagt, darf ich noch für Sie beten? Und dann so, habe ich für ihn gebetet. Und da haben wir fast das Zahlen vergessen. Ja, bezahlen. Und dann bin ich raus aus dem Taxi, dachte ich, was ist das jetzt gewesen? Und jetzt gibt es Momente, von denen ich ganz stark wahrnehme, das sind heilige Momente, ganz besondere Momente, die ich verpasst habe und die mich sehr ärgern. Kennt ihr diese Person, die in so diesen Erdbeeren drin sind, Erdbeeren verkaufen? Ja, gibt es bei euch auch hier, gell? Da fahre ich an so eine Erdbeere ran im Sommer und möchte da so Erdbeeren kaufen. Da steht die Erdbeerverkäuferin dahinter, auch halt Kairos, gell? Noch nie gesehen, gehört, plötzlich macht es bumm. Und die hat so einen Schal an, kann kaum reden. Also, oh, ich habe mich so erkältet und so, mir geht es so schlecht. Und dann sagt Gott zu mir, ich habe es richtig wahrgenommen, gehört, bete für sie. Und ich habe mich nicht getraut. Wir waren allein, war alles optimal vom Rahmen her. Ich habe mich nicht getraut. Und ich könnte mich, man kommt so schlecht hin, aber ich könnte mich dann echt in den Hintern beißen. Das ärgert mich dann richtig. Dann denke ich, hey, jetzt, versteht ihr? Und dann denke ich, was für ein Feigling bist du? Was hätte es gekostet? Nichts. Was hättest du verloren? Nichts. Ich war sogar davon überzeugt, die Frau findet es nicht blöd. Hab's dennoch nicht gemacht. Das ist total ärgerlich. Kennst du das? Total ärgerlich. Ich sitze im Zug, mir gegenüber sitzen zwei junge Männer, wo so ein Tisch ist, du hörst ja jedes Wort, ist ja so, wie wenn sie mit dir reden würden. Die sitzen mir gegenüber und sprechen darüber, dass es kein Intelligent Design gibt, also kein Schöpfer, der das, oder kein intelligentes Design in der Schöpfung. Die sprechen genuin über ganz zentrale Themen, mit denen ich mich auch ein bisschen beschäftigt habe und wo ich denke, hey, das ist die Vorlage und ich habe nichts gesagt. Boah, ich kam mir vor, also jetzt sagst du jetzt für mich, ist jetzt subjektiv, ich kam mir vor wie so ein Verbrecher, wie einer, der Wahrheit, der Gold vorenthält anderen Menschen, wie Menschen, die Durst und Hunger haben und du hast da den Kühlschrank voll und musst gucken, dass du nicht zu viel frisst, damit du nicht zu dick wirst und die haben gar nichts. Ich kam mir wirklich blöd vor. Und ich weiß, dass vielen von uns so geht. Und wir müssen eine Gemeinde sein. Ihr müsst eine Gemeinde sein. Wir eine Gemeinde. Wir eine Kultur haben, wo wir sagen, wir machen uns gemeinsam auf den Weg, heilige Momente zu entdecken und zu nützen. Und wir versagen alle. Und zwar richtig ärgerlich. Das ist noch Fremde, noch blöder ist, wenn es in der eigenen Verwandtschaft und Bekanntschaft ist, wo du merkst, du hast echt was verhauen an einem Moment, der so kostbar war. Ja. Ich kann mich noch erinnern, wir waren 2-3 Jahre verheiratet, Kirsten und ich, und da waren wir in der Türkei und ich spiele mit einem Basketball, mit irgendjemandem, weiß nicht mehr, und dann will ich gerade einen Korb werfen, in dem Moment, wo ich einen Korb werfen will, ich habe ihm erzählt, dass wir am 4. August 1990 geheiratet haben und so, und dann sagte er, in dem Moment, wo ich den Korb werfen will, dann habt ihr ja heute Hochzeitstag. Und da war der Wurf nicht mehr möglich, dann dachte ich, oh Backe, hey. Was ist das jetzt hier? Und dann habe ich überlegt, wie ist meine Frau drauf? Und ihr wisst ja, also ich habe mit 3 Frauen jetzt aufgewachsen, wollte ich schon fast sagen, mit 3 Frauen gelebt, die letzten 20 Jahre, 2 Töchter, 1 Frau. Man kann Frauen nicht verstehen, ich kann die nicht lesen, also nicht sicher, ja. Da kannst du nicht sicher sein. Da habe ich gedacht, ist sie sauer oder nicht sauer oder so und so. Kurzum, ich habe dann das einem Freund gesagt, wo bei dem wir da waren, da haben wir da ein schönes Lokal ausgesucht, da saßen wir dann, Kirsten und ich, so romantisch da am Meer, war schon romantisch, oder? Am Meer. Und dann habe ich gesagt, ja, Kirsten, weißt du, heute ist ja Hochzeitstag und so. Und jetzt dachte ich, war ich jetzt gespannt, was Kirsten sagt. Kirsten sagt, ach, da habe ich gar nicht dran gedacht oder so. Ja. Da war er jetzt im Schneider draußen, ja. Kairos am Arbeitsplatz. Ich hoffe, ich greife nicht zu tief rein, aber ich bin ein großer Fan davon, dass nicht nur Pastoren predigen. Pastoren haben wirklich was zu sagen, ich bin selber Pastor. Aber es ist auch wichtig, dass auch andere Leute aus ihren Lebensfeldern predigen. Weil ihre Lebensfelder nochmal anders sind zur Ergänzung zu unseren. Wir haben zum Beispiel bei uns einen Ingenieur in Bosch, Firma Bosch, da hat er gearbeitet an so einer normalen Ingenieursfertigungssache da. 5, 6 Leute um in der Fertigung, wo sie waren. Plötzlich fällt ein Kollege um, ein Aortariss, fällt runter und stirbt. Es liegt tot da. Das merkst du, wenn jemand tot ist. Der liegt da. Alle sind geschockt, 4, 5 Leute stehen außen rum, mitten am Arbeitsplatz. Und dann sagte der, war geistesgegenwärtig, Kairos erkannt. Sagte er zu den anderen, hat irgendjemand von euch jetzt was dagegen, wenn ich jetzt bete? Ich kann euch sagen, der Atheist und der Agnostiker hat da nichts mehr dagegen. Ja? Versteht ihr, das ist der Moment, der heilige Moment. Und ich bin danach zu ihm hin, wo er das in einer Predigt erwähnt hat, habe ich gesagt, hey, Franz heißt der Franz, du bist mir echt ein Vorbild. Solche Dinge, finde ich, inspirieren mich total. Wo nützen wir die heiligen Momente, den unterschiedlichsten Bereichen, in die Gott dich hineingestellt hat? Es heißt hier, die Tage sind böse. Das kann man durchaus sagen. Aber die kraftvolle Antwort bedeutet, dass der Geist Gottes uns weckt und er weckt uns in unserem Alltag auf, indem wir heilige Momente nützen, indem wir heilige Momente ergreifen. Ihr kennt den Unterschied bestimmt, diese Metapher zwischen See Genezareth und totes Meer. Das tote Meer ist tot, weil nur was reinfließt und nichts rausfließt. Ist ja so. See Genezareth ist ein mega Unterschied, werdet ihr vielleicht jetzt sehen, wenn ihr da sein. Da zirkuliert etwas, da fließt was rein und fließt was raus. Da ist Leben drin. Und wenn du nur empfängst, dann stirbt was ab bei dir. Wir sterben. Wenn wir nur im Gottesdienst hocken und nichts rausfließt, sterben wir geistlich. Wir sind wirklich tot. Wir können uns selber nicht wecken. Im Gottesdienst ist es nicht möglich, wenn das allein nur gefüttert wird. Wir müssen auch was rausgeben. Es muss was aus unserem Mund kommen. Es muss eine Wirksamkeit ausgehen. Und diese heiligen Momente, die bei dir ganz anders aussehen wie bei mir. Bei meiner Frau sieht es völlig anders aus als bei mir. Die Unterschiedlichkeit spielt keine Rolle. Aber sie ereignen sich. Und ich möchte dir sagen, hey, diese heiligen Momente sind so zentral, so wichtig, so entscheidend, so bedeutsam. Wenn dir Gott langweilig geworden ist, in der Glaube und das Christliche, und das glaube ich dir sofort, wenn du sagst, es ist eigentlich langweilig. Ja, es ist so viel Langeweile in unserem christlichen Gemache, weil wir Gott zu wenig erleben in den alltäglichen heiligen Momenten. Versteht ihr, was ich meine? Da kommt die Zirkulation des Lebens automatisch. Da wird Gott spannend, du erlebst ihn. Das sind wirklich Sachen, ich ärgere mich stark, wenn ich nichts gemacht habe, aber wenn mal was weiter, gestern Abend waren wir wo, saßen am Tisch mit jemandem, den wir nicht kannten, ein Chirurg, und dann kommen wir zum über den Glauben ins Gespräch, das war so tief, das ging so rein, da dachte ich, hey, das Leben macht Sinn und das schenkt dir Gott, du kannst dir Sinn gar nicht selber geben, das schenkt dir Gott im Herzen und der Herr sagt, das heißt einfach Licht und Salz sein und das ist eure Berufung, das ist unsere Berufung, meine Berufung, uns hier auf den Weg zu machen. Ich möchte abschließend noch ein kleines Beispiel nennen für ein Kairos. Und dann auch beten noch. Wir hatten die Hell Drivers bei uns in Kempten gehabt. Da habe ich mich geärgert, Hell Drivers, also Höllenfahrer, warum heißen die so? Und da hatte ich Zeit, die Möglichkeit, da hinzugehen, dann bin ich hingegangen. Das war ganz am Anfang, als ich in Kempten war. Da war ich so 30 Jahre alt, also richtig jung noch so. Und dann gehe ich zu den Hell Drivers und dann machen die da ihre Show und so mit Reifen und auf 2 Rädern mit dem Auto und so weiter. Und einer war da, der hat es nicht hinbekommen. Dann kriegt der Chef öffentlich in der Veranstaltung, geht der hin, schreit den an, zieht dem aus dem Auto raus, ein erwachsener Mann, ja, so ein 60-jähriger Brummbär, zieht dem aus dem Auto raus und macht selber diese Nummer und so. Da habe ich jetzt als 30-jähriges totales Greenhorn, dachte ich, zu dem muss ich jetzt hingehen und sagen, so können Sie mit Ihren Mitarbeitern nicht umgehen. Das ist ja wirklich surreal, oder? Ich habe keine Ahnung, ich wusste gar nicht, wer das ist, aber ich dachte, ja, der irgendwie der Chef von diesem Ding da. Okay, dann fahre ich nach Hause, 10 Minuten entfernt und bin schon bei mir am Haus, sehe schon das Haus, dann denke ich, wenn du jetzt nicht zurückfährst und es wenigstens probierst, dann ärgerst du dich die ganze Nacht, dass du so ein Feigling warst. Und dann dachte ich an diesen kleinen Drink, kennt ihr den, habt ihr den auch, der Feigling? Kennt ihr den? der Feigling. Jedes Mal, wenn du an der Kasse bist und diesen Feigling siehst, dann denk dran, dass der vielleicht zu dir sprechen will. Ja, also zu mir spricht er dann, ey, sei kein Feigling, ja. Und dann bin ich zurückgefahren, klingel da an so einem Teil da, da öffnet einer und sagt, ja, ich wollte gerne den Chef sprechen, dann kommt der an. So ein richtiger, mit allen Messern gewaschener Vollmann, sage ich jetzt mal, und dann so ein Bübchen. Und dann sage ich, ja, ich wollte Ihnen sagen, wie Sie da mit dem Mitarbeiter umgegangen sind, das geht gar nicht und so. Und dann hat er mich angeschaut und gesagt, hey Junge, du bist interessant, komm mal rein. Und dann musste ich reinkommen, dann saßen wir da und dann hat er gesagt, alle aufhören zu arbeiten, es war der Megaboss, alle aufhören zu arbeiten, hinsetzen, der hat uns was zu sagen. Müsst ihr jetzt mal vorstellen. Dann habe ich gesagt, ich empfinde das so und so und so, das ist vor Gott nicht okay. Das war für den turbo spannend. Und dann habe ich mitbekommen, das ist nicht nur der Leiter von dem, sondern es ist der Leiter von den gesamten Dingen mit Amerika. Das war der Oberoberboss. Draußen stand der 600er Pullman. Ja, also das ist der Oberboss. Der ist nur an seiner Abteilung, geht er gerade durch in Deutschland. Und da war er gerade halt auf Visite. Und sein Führungsstil war halt bei der Visite, Leute zum Inner machen und so. Das war sein Führungsstil. Aber er wollte dann das richtig hören. Hey, der hat was zu sagen. Das war so surreal. Und das zeigt mir Folgendes, es geht nicht darum, dass du der unglaubliche Experte bist in Physik, wenn du einen Physiker vielleicht auf etwas hin ansprechen willst. Du sprichst ihn nicht auf sein Kompetenzlevel an mit neuester Erkenntnis, sondern du sprichst ihn an mit göttlicher Erkenntnis für sein Herz, das heißt Weisheit. Ja? Du musst kein Fachmann, keine Fachfrau sein für irgendwas, sondern du bist von Gott mit etwas gesandt, mit einer Message im Herzen und diese Message, die hast du bekommen und die hatte kein anderer. Ich habe bei einer Professorin studiert, also Professor Düsing, Philosophieprofessorin in Köln. Das Spezialgebiet war bei ihr Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Und die hat gesagt, gläubige Frau, die hat gesagt, sie hat alle Quellen durchgegangen von Friedrich Nietzsche, alle Briefe, alles, was es gibt zu ihm. Sie konnte nicht entdecken, dass Friedrich Nietzsche einmal im Leben das Evangelium gehört hat. Und wenn ihr wisst, was Friedrich Nietzsche für eine Auswirkung hat und wie er sich gegen Christen gewandt hat und so weiter, gegen religiöses Gemache und sowas, der reflektiert hat, kann ich alles sehr gut verstehen, kann auch sehr gut nachvollziehen. Aber die lebendige Berührung von Gott, das ist entscheidend. Und dazu bist du berufen. Und das ist spannend. Und wenn du das willst, dann darfst du jetzt aufstehen und ich bete noch für dich, ja? Wenn dir das auf dem Herzen ist, dass wir einfach da miteinander uns nach vorne bewegen. Vater, ich danke dir, dass du uns das Wort gegeben hast, deine Inspiration. Danke, dass du auch deutlich machst, wir leben wirklich in einer Zeit, die von so viel Törichtem durchdrungen ist. Herr, und das sind nicht nur Externe, sondern wir selbst können so töricht sein. Wir können schlafen, eingeschlafen sein, weil nichts in uns brennt. Wir können wirklich wie tot sein im Geist. Herr, und das kann uns auch passieren. Herr, und wir brauchen das, immer wieder von dir geweckt zu werden. Denn wenn wir nicht von dir geweckt werden, dann schlafen wir im Grunde genommen ein. Und ich danke dir, Herr, dass du uns durch die Inspiration deines Heiligen Geistes uns im alltäglichen Leben in so kostbare, heilige, besondere Momente führst, in so Kairos-Momente, in göttliche Spezialzeiten, in Gelegenheiten, Herr, die wir im Vorfeld so gut wie nie erkennen können, aber die plötzlich da sind. Und ich danke dir, dass es heißt, dass du sagst, dass wenn dieser Kairos da ist, wenn du das merkst, dann bete zum Herrn in Sprachen oder für dich, wie du beten kannst, bete zum Herrn und frag den Herrn, was ist jetzt dran? Ja, und ich bitte dich für uns, für jeden Einzelnen von uns, dass dort, wo wir richtig versagt haben, und ich gehe davon aus, das haben wir alle zur Genüge, ja, dass du das auch berührst und dass du sagst, ich möchte nicht, dass du Versager oder Versagerin über dir hast, weil du hier ganz in ganz wertvollen Momenten das nicht gesagt hast, was dran war. Wir sind eine Gemeinschaft diesbezüglich von Versagern und Versagerinnen. Herr, und das ist für dich kein Problem. aber wir wollen dir die Ehre geben und wir sagen dir, Herr, wir wollen miteinander vorangehen, was es bedeutet, diese heiligen Momente in unserem alltäglichen Leben zu nützen, umzusetzen, frei zu sein. Ich bitte dich um Kühnheit von uns, dass wir freimütig von dem sprechen, wer du bist. Herr, wir verkündigen nicht uns, sondern wir verkündigen auch nicht irgendwie, dass wir perfekt sind, sondern wir verkündigen, dass du da bist, dass du Erlösung, Vergebung ermöglichst, dass es entscheidend ist, dass wir zu dem Vater kommen, zum Herrn und Gott, den wir Vater nennen dürfen, der sich als Vater offenbart und diese Offenbarung so großartig ist, weil das bedeutet, dass er uns haben möchte als Töchter und Söhne. Herr, und so danke ich dir jetzt für jeden Einzelnen, bitte ich um deine Führung und Leitung. Und der Herr spricht dir zu und sagt, sei fröhlich im Auskaufen der von mir gegebenen Gelegenheiten. Und du wirst sehen, was es an Frucht bringt und wie es dein Herz bereichert. Amen.